Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat gestern die Stadt Aachen auf mehr Anstrengungen für saubere Luft verpflichtet. Ein Dieselfahrverbot müsse geprüft werden. Und damit zu den Themen heute. Insektensommer. Der NABU ruft ab morgen zum Zählen von Sechsbeinern auf. Jeder kann mitmachen. Bäume im Stress. Der Waldgipfel in Moritzburg. Fridays for Future. Was hat die Bewegung bisher erreicht? Auszubildende sollten vermögenswirksame Leistungen nicht verschenken. Wie wirtschaftlich sind Braunkohlekraftwerke? Und im Verbrauchertipp. Sicher reisen mit den Kleinen. Was bei Auto-Kindersitzen zu beachten ist. Zählen, was zählt. Der Naturschutzbund NABU startet morgen seine bundesweite Insektenzählaktion. Bis zum übernächsten Sonntag kann jeder mitmachen. Im Garten oder im Wald, auf dem Balkon, auf der Wiese oder im Park. Eine Stunde lang sollen alle Insekten gezählt werden, also alle Sechsbeiner, die sich in der Nähe tummeln. Eine neue App hilft beim Bestimmen. Hilde Weg hat sie schon ausprobiert.
Oh, davon ist sogar ein Bläuling, ein blauer Schmetterling.
Der ist aber auch flott unterwegs.
Ja.
Gar nicht so einfach mit dem Zählen.
Der sitzt zwar jetzt auf der Kamille da, aber...
Keine Chance, der flattert weiter. Wir wollen eigentlich nur ein Foto machen, um die App zu testen. Hier auf der Feuchtwiese am Ortsrand von Gerden, die vom NABU angelegt wurde. Aber wir haben keine Chance. Der Falter ist schneller als wir. Neuer Versuch.
Da vorne ist eine Hummel. Also ich habe jetzt auf Bildschirm gedrückt... Und jetzt drückt man auf Bestimmen.
Berechne, sagt das Ding.
Ja, das dauert ein bisschen. Ja.
Die Hummel war halb verdeckt von Grashalmen. Die App hatte wieder keine Chance.
Sieht nach einem Käfer aus.
Oh. Ja, also das ist wirklich, man muss sich mit Geduld auf die Lauer legen.
Ganz so leicht ist es also nicht mit der App. Jedenfalls nicht beim fliegenden Personal. Dabei brummt hier so einiges an Spitzwegerich und wilder Kamille vorbei.
Also diese schwarz-gelb gestreiften kleinen, das sind Schwebfliegen, oder? Moment, wo war sie da? Davon sind nämlich mehrere hier.
Ja. Das ist also Schwebfliegen kann man sehr, sehr gut erkennen. Die können in der Luft stehen.
Zählen kann man ohne App, erklärt Gisela Wicke. Die Ortsteilbürgermeisterin, Botanikerin und NABU-Ortsgruppenvorsitzende war 27 Jahre lang im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz beschäftigt. An der ersten Zählung im letzten Jahr hatte sie teilgenommen. Seitdem ist ihr Interesse an den sechsbeinigen Fliegern und Krabbern sehr gewachsen. Dank Zählaktion habe sie erstmals Trauer-Rosenkäfer bestimmt, in Niedersachsen eine Seltenheit und eine Wanzenart entdeckt.
Und das war wirklich ein toller Erfolg. Faszinierend. Und auch die verschiedenen Wanzen, die es gibt. Ne? Wir hatten dort in einem Garten auch eine Ampfer. Und da bin ich mal hingegangen, habe unter die Blätter geguckt und habe die Streifenwanze gefunden. Auch fotografiert, ja, und konnte sie genau bestimmen.
Wer mitzählen möchte, sollte Folgendes beachten. Einen guten grünen Platz auswählen, wo es auch blüht. Ein Blühstreifen kann es sein, der Garten oder auch eine Brache. Höchstens 10 Meter lang und breit.
Man braucht nicht stehen bleiben, sondern man geht dann in diesen 10 Metern herum und beobachtet.
Ideal ist ein warmer, windstiller Nachmittag oder Abend, an dem man sich eine Stunde Zeit nimmt und zählt. Und gern ein Ort, an dem auch was los ist. Ein Balkon tut's auch.
Das geht auch. Da kann ganz viel los sein, ne? Das geht sehr gut.
Wenn man ein wenig den Überblick zu verlieren droht, weil Falter und Hummeln hin und her fliegen, dann sollte man eher defensiv zählen. Also die gut sichtbaren Exemplare möglichst auf einmal erfassen, die Zahl notieren und sich dann anderen Arten zuwenden. Und zwar nur solchen, die sechs Beine haben. Ameisen und Spinnen gehören nicht dazu. Es gibt übrigens nicht nur die App, sondern auch Papierbögen zum Ausdrucken und eine Liste der wichtigsten Arten, darunter Steinhummel, Florfliege, der asiatische Marienkäfer oder die gemeine Blutzikade. Das Ziel?
Bundesweit Daten zu bekommen, wie häufig Insekten noch vorkommen. Und da ist es schon eine gute Information, wenn man zum Beispiel weiß, hier waren 2 blaue Schmetterlinge. Besser ist es natürlich, wenn man die Arten bestimmen kann.
Um Aussagen über Bestand und Entwicklung zu machen, sei es aber noch zu früh, meint Gisela Wicke.
Um wirklich einen Trend von den Arten festzustellen, muss man schon über mehrere Jahre das machen. Und ich hoffe, dass dieses Jahr noch mehr Menschen mitmachen.
Alle Infos zum Insektenzählen vom 2. bis 11. August gibt es unter www.insektensommer.de. Die App steht kostenfrei auf der NABU-Webseite zum Download bereit.
Der Insektensommer des NABU, die Zählaktion geht also morgen los. Dürrestress, Waldbrandgefahr und Käferplage. Die Situation in vielen Wäldern in diesem zweiten heißen und trockenen Sommer in Folge ruft nicht nur Forstleute, sondern auch Fachminister auf den Plan. Für heute Nachmittag hat Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt von der CDU einige Kollegen nach Moritzburg eingeladen. Bastian Brandau mit einem Vorbericht.
Also es ist dramatisch momentan.
Beschreibt Hans-Georg von der Marwitz, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, Waldbesitzer und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, die Situation des deutschen Waldes. In 7 Bundesländern sei in seinem Sommerurlaub unterwegs gewesen.
Und da braucht man gar nicht weit von den Autobahnen abfahren. Selbst wenn man durch die Waldgebiete Autobahn fährt, dann sieht man zum Teil verheerende Entwicklungen. Weite Flächen, abgestorbene Fichten.
Nach langen Trockenperioden können die Bäume kein Harz mehr bilden und sind so ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer. Die schnell viel Geld versprechenden Monokulturen, insbesondere aus Fichten und Kiefern, seien das Problem, analysiert Hubert Weiger, Vorsitzender der Umweltorganisation BUND.
Wir haben nach wie vor in Deutschland fast ein Drittel unserer Wälder, die Nadelreinbestände sind. Da sprechen wir dann eher eigentlich von Forsten als von Wäldern. Und dringend notwendig ist der Umbau zu laubwaldreicheren Mischbeständen, damit wir diese im Schutze noch der vorhandenen älteren Bäume eine Laubwaldgeneration nachziehen können.
Wie dieser Umbau geschehen soll, daran wird in Deutschland seit langem geforscht, etwa am Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Der Klimawandel sei im Wald angekommen, sagt Leiter Andreas Bolte. Auf verstärkte Durchmischung zu setzen sei richtig. Man müsse schauen, welche neuen Arten man vermehrt in den deutschen Wald bringen könne, etwa die Douglasie oder die Esskastanie. Auch Bundesforstministerin Julia Klöckner spricht sich für eine Durchmischung aus. Sie sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Wir müssen die Wälder räumen. Sie können nichts aufforsten, wenn das Kalamitäten, also das Schadholz, in den Wäldern liegt. Dann können Sie gar nicht aufforsten. Vor allen Dingen, wir haben dort in ganz, ganz vielen Teilen den Borkenkäfer, der auch überspringt auf gesundes Holz. Also Schadholz muss raus. Wir müssen für Lagerstätten auch sorgen. Wir haben auch Nasslagerung, also Berieselung, dass auch Holz konserviert werden kann, weil auch viele Sägewerke voll sind. Die Abnahme läuft gerade nicht.
Doch wie schnell kann und soll der Umbau und die Durchmischung stattfinden? Darüber streiten Bund, Länder, Umweltverbände und private Waldbesitzer. Die wollen auch angesichts des Umbaus noch Geld verdienen. Und bei der aktuellen Klimaentwicklung ist selbst der Umbau schwierig. Baumsetzlinge haben bei großer Trockenheit nur eine geringe Überlebenschance. Den geforderten Waldumbau verfolge man in Sachsen seit langem, erklärt Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt. 130 Millionen Euro habe der Freistaat in den vergangenen 10 Jahren investiert. Der CDU-Politiker hat seine Unionskollegen aus den Ländern und Bundesforstministerin Klöckner heute zu einem Waldgipfel nach Sachsen eingeladen.
Da geht es natürlich um die Dinge, die aktuell sehr schnell geschehen müssen. Schadensbekämpfung, das ist das eine, aber das geht auch uns definitiv um den Blick voraus. Wie werden wir die Waldmehrung zukünftig betreiben? Wie werden wir den Waldumbau betreiben? Wie können wir innovative Konzepte in diese Waldbewirtschaftung hineinbringen? Wie können wir die Waldbrandbekämpfung länderübergreifend noch stärker denken?
Grundsätzlich sich jetzt in den Fachressorts bundesweit zusammenzusetzen, also alle für Forst zuständigen Minister, das ist sehr sinnvoll.
Sagt Wolfram Günther, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag und Teil des Spitzenkandidatenduos seiner Partei bei der anstehenden Landtagswahl. Der Umbau des Sächsischen Waldes geht ihm nicht schnell genug angesichts einer Lage, die auch Günther als dramatisch bezeichnet.
Wie man da auf die Idee kommen kann, sich nur mit Unionsministerkollegen zusammenzusetzen, das zeigt dann eigentlich, dass es eben doch nicht vor allen Dingen um die Sache geht, sondern wir haben eben Wahlkampf in Sachsen und das finde ich sehr schade bei diesem wichtigen Thema.
Das turnusmäßige parteiübergreifende Treffen aller zuständigen Minister ist für Ende September in Rheinland-Pfalz geplant. Im August will Bundesministerin Klöckner zu einem Fachgespräch einladen mit Waldverbänden, Holzindustrie und den Umweltverbänden.
Soweit Bastian Brandau aus Sachsen. Ziele für den Klimaschutz klarer definieren und von Wissenschaftlern mehr über Klimaschutz erfahren. Das haben sich die Aktivisten von Friday for Future heute für ihren Sommerkongress in Dortmund auf die Tagesordnung gesetzt. Was hat die Bewegung in den vergangenen Monaten erreicht? Jan Schulte mit Stimmen dazu.
Fast 27.000 Wissenschaftler unterstützen die Aktivisten. Sie nennen sich Scientists for Future. Und mit ihrer Arbeit wollen sie belegen, dass die Ziele der jugendlichen Demonstranten absolut richtig und sinnvoll sind. Dazu gehören zum Beispiel der endgültige Kohleausstieg bis 2030 und die Einführung einer CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Diplomphysiker Jürgen Blümer aus Drehn-Steinfurt bei Münster ist schon seit Jahrzehnten Klima- und Umweltaktivist und er freut sich, dass die junge Generation etwas bewirken will. Jürgen Blümer selbst ist Mitglied des Klimabündnisses der Stadt Hamm. Aber auch er gibt zu, mehr als öffentliche Aufmerksamkeit haben die Fridays for Future Demonstranten bisher wohl eher nicht erreicht.
Deswegen ist dieser Sommerkongress extrem wichtig, um halt auch inhaltlich zu arbeiten und aufzuzeigen, wohin müssen wir uns eigentlich bewegen und auch jetzt mal nach 12 Monaten Bilanz zu ziehen, was hat man eigentlich erreicht? Aus meiner Sicht politisch nichts.
Ähnlich sieht das auch Landwirt Hans-Heinrich Wortmann aus Kamen. Er ist Kreisvorsitzender im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, hat 1.800 Landwirte hinter sich. Als sachkundiger Bürger sitzt er im Umweltausschuss des Kreises Unna. Und da hat sich vor wenigen Wochen auch eine Gruppe von Fridays for Future-Aktivisten vorgestellt. Laut Wortmann hätten diese mit allgemeinen Phrasen um sich geworfen, wie etwa Abschaffung der Massentierhaltung oder Glyphosatverbot für alle Landwirte.
Ich glaube, dass viele Landwirtschaft gar nicht kennen. Und dass man gerade bei Friday for Future, finde ich, die Zusammenhänge erkennen muss, um denn dann letzten Endes über Klimaschutzkonzepte und dergleichen zu argumentieren.
Sommerkongress in den Sommerferien und die Meinung anderer zur bisherigen Bilanz von Fridays for Future. Heute beginnt die Ausbildung für viele junge Leute. Ein neuer Lebensabschnitt. Das erste Gehalt kommt demnächst aufs Konto und dazu in vielen Fällen eine Sparzulage, vermögenswirksame Leistungen. Was Auszubildende darüber wissen sollten, fasst Brigitte Scholtes zusammen.
Nur 4 von 10 Auszubildenden nutzen vermögenswirksame Leistungen, kurz VL. Der Rest weiß schlicht nicht, dass es diese Fördermöglichkeit des Arbeitgebers gibt oder hat sich noch nicht damit beschäftigt. Das hat eine Studie des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag der DekaBank ergeben. Dabei gibt es je nach Branche und Arbeitgeber bis zu 40 Euro im Monat, die beim Sparen helfen sollen. Doch man muss sich darum kümmern und in der Personalabteilung oder beim Betriebsrat danach fragen, sagt Elmar Gaugenrieder, Experte für Vermögensaufbau der DekaBank.
Der Aufwand ist nicht groß, einmal beraten lassen zu den verschiedensten Anlagemöglichkeiten, die es gibt. Und dann muss ich letztendlich einmal meinen Arbeitgeber beauftragen, monatlich die vermögenswirksamen Leistungen auf den Vertrag einzuzahlen. Also sprich, das ist ein einmaliger Aufwand, wo ich über 6 Jahre davon profitiere, wenn ein VL-Vertrag 6 Jahre läuft und mein Arbeitgeber überweist dann automatisch 6 Jahre lang jeden Monat bis zu 40 Euro.
Nach diesen 6 Jahren hat man dann bis zu 2.880 Euro eingezahlt. Dann ruht ein solcher Vertrag für ein Jahr und sammelt im besten Fall noch Rendite an. Danach kann der Sparer über das Geld verfügen. Zusätzlich hat man oft noch die Möglichkeit, staatliche Förderung zu bekommen. Das können im Höchstfall 80 Euro im Jahr sein. Das aber nur, wenn man jährlich 400 Euro gespart hat, erklärt Gaugenrieder.
Es ist durchaus sinnvoll, den Betrag dann noch zu erhöhen, damit ich also diese volle Förderung vom Staat obendrauf bekomme, damit ich mir die komplett sichere.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Geld angelegt werden kann. Ein Banksparplan wäre die einfachste Variante, aber in Zeiten sehr niedriger Zinsen auch die am wenigsten lukrative. Hinzu kommt, dass der Staat diese Variante nicht fördert. Dirk Eilinghoff vom Verbraucherportal Finanztipp hält gerade für Azubis eine andere Form der Geldanlage für sinnvoll.
Für junge Leute, die eine lange Perspektive haben bei der Anlage, ist aus meiner Sicht ein Fondssparplan ein sehr guter Einstieg. Es geht jetzt hier natürlich erstmal um kleinere Summen. Und das funktioniert so, dass man eben jeden Monat für seine vermögenswirksamen Leistungen quasi Anteile an einem Investmentfonds kauft, das 6 Jahre insgesamt tut und dann dieses angesammelte Vermögen, diese Anteile für ein Jahr liegen lässt.
Ein Investmentfonds sammelt das Geld der Sparer und legt es in Aktien an. Sinnvoll ist es, auf die Kosten eines solchen Fonds zu achten. Deshalb empfiehlt Eilinghoff, einen breit streuenden ETF oder Indexfonds zu wählen. Möglichst einen, der sich an einem weltweiten Aktienindex orientiert. Angst vor dem Auf und Ab an der Börse sollte man nicht haben, wenn man langfristig anlegt. Denn über die lange Zeit gleichen sich die Schwankungen aus. Und dann sind mindestens 4-5% Rendite im Schnitt drin. In vielen Fällen ist diese auch zweistellig. Eine weitere Möglichkeit: wäre der gute alte Bausparvertrag, sagt Eilinghoff.
Da gibt es auch die staatliche Förderung. Man muss allerdings beim Bausparvertrag beachten, dass da natürlich am Anfang auch Kosten sind. In der Regel ist es 1% der Bausparsumme. Und deswegen sollte man die Bausparsumme relativ klein halten. Also da geht man in den Mindestbetrag, zum Beispiel eine Bausparsumme von 5.000 oder 10.000 Euro nur. Damit ist man dann schon gut aufgestellt.
Einen Wermutstropfen gibt es dann doch. Die vermögenswirksamen Leistungen zahlt der Arbeitgeber zwar zusätzlich zum Lohn, doch werden Steuern und Sozialbeiträge darauf fällig.
Auszubildende können von Anfang an vermögenswirksame Leistungen des Betriebs nutzen. Die Bundesregierung verhandelt mit den Betreibern von Braunkohlekraftwerken über eine vorzeitige Stilllegung ihrer Anlagen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit dieses Energieträgers. Nach einem neuen Bericht des britischen Thinktanks Sandbeck machten die deutschen Braunkohlekraftwerke im ersten Halbjahr 2019 deutliche Verluste. Theo Gers in Berlin, Braunkohlestrom sei nicht mehr wettbewerbsfähig, heißt es. Wie sehen die Zahlen denn aus?
Naja, aus Betreibersicht verheerend, wenn die Modellrechnungen stimmen, die diese britische Denkfabrik jetzt vorgelegt hat. Denn danach haben die deutschen Braunkohlekraftwerke im ersten Halbjahr 664 Millionen Euro Verlust gemacht, wenn man auch die Fixkosten in Rechnung stellt, die sowieso anfallen. Also egal, ob ein Kraftwerk läuft oder nicht. Und der Hauptgrund dafür ist, dass im europäischen Emissionshandel der Preis für CO2-Zertifikate relativ stark gestiegen ist. Derzeit liegen wir dabei knapp 30 Euro und vor 2 Jahren zum Vergleich waren es noch 5 Euro. Und da bei Braunkohle nun mal bei der Verbrennung am meisten CO2 verursacht wird, schlägt das natürlich durch. Die Kraftwerksbetreiber müssen die Zertifikate teuer bezahlen. Sie fließen voll in die Stromerzeugungskosten hinein und bei den derzeitigen Strompreisen rutscht die Braunkohle dann in die roten Zahlen.
Was heißt das für die Produktion und für den CO2-Ausstoß?
Wenn Braunkohle preislich nicht mehr mithalten kann, Frau Kuhlmann, dann macht es natürlich für die Betreiber wie zum Beispiel RWE keinen Sinn, die Kraftwerke weiter laufen zu lassen. Und das zeigen auch die Zahlen im ersten Halbjahr. Der Energieverbrauch in Deutschland ging um 1,7% zurück. Gleichzeitig legten die Erneuerbaren weiter zu und im Energiemix verlor die Braunkohle nämlich 18%. Und die Welt am Sonntag berichtete am vergangenen Sonntag sogar, dass bei RWE, immerhin der größte Betreiber von Braunkohlekraftwerken, das Minus bei der Braunkohlestromproduktion sogar bei 27% lag. Das ist für RWE sicherlich keine gute Nachricht, aber für den Klimaschutz schon, denn im ersten Halbjahr ging dadurch unter anderem der CO2-Ausstoß aus dem Stromsektor um 15% zurück und das waren in Tonnen 20 Millionen Tonnen. Das ist schon was.
Könnte sich denn der Trend, dass Braunkohle sich nicht mehr rechnet, noch umkehren?
Also wenn man dem britischen Think Tank Sandbeck glaubt, dann nicht. Die haben die aktuellen Strompreise am Terminmarkt sich mal angeschaut. Am Terminmarkt wird ja Strom gehandelt zur Lieferung auf Termin, zum Beispiel in einem Jahr oder in 2 oder 3 Jahren. Und wenn man diese Preise nimmt, dann lässt sich mit Braunkohle auch in den nächsten Jahren kein Geld verdienen. Aber es gibt auch gegenteilige Einschätzungen, das muss man ganz klar sagen, Frau Kuhlmann. Nur mal ein Beispiel. Derzeit ist Gas vergleichsweise wettbewerbsfähig in der Stromproduktion. Das liegt vor allem daran, weil man braucht für Gas weniger CO2-Zertifikate und der Brennstoff selbst ist derzeit vergleichsweise günstig zu bekommen, denn es gibt einen Wettbewerb zwischen den USA, die mit Flüssiggas auf den Markt drängen, und den Russen, die munter weiter ihr Pipeline-Gas, nenne ich es jetzt mal, liefern. Und das macht Gaskraftwerke derzeit vergleichsweise wirtschaftlich. Sollte Gas jetzt wieder teurer werden, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre die Braunkohle womöglich bald wieder im Geschäft. Genauso gut können aber auch die CO2-Zertifikatepreise weiter steigen. Dann träfe das wieder die Braunkohle und sie wäre wieder draußen. Also die Prognosen sind hier sehr schwierig.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung hat ja eine gewisse Brisanz, denn Bund und Kraftwerksbetreiber verhandeln gerade über Entschädigungen.
Ja, genau. Und deshalb ist das auch so brisant, denn so wie es im Kohleausstiegskompromiss vom Januar skizziert wird, sollen ja zum Beispiel schon im nächsten Jahr 3 Gigawatt Braunkohle im Rheinischen Revier vor den Toren Kölns stillgelegt werden. Und dem Betreiber RWE entgehen dadurch natürlich Gewinne in der Stromproduktion, so ist die derzeitige Argumentation. Also darauf fußt auch die Forderung nach Entschädigung. Nur wenn mit Braunkohle jetzt nichts mehr verdient wird, Frau Kuhlmann, dann bricht natürlich auch das Argument Moment in sich zusammen, wofür noch Entschädigung zahlen. Und nur mal, um unseren Hörern einen kurzen Hinweis zu geben, wie viel Geld es da geht. Es geht um Milliardenbeträge. RWE verlangt pro Gigawatt stillgelegte Leistung 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro. Und durch die Marktposition derzeit wird diese Forderung eigentlich immer dünner und es steht auf immer dünnerem Eis.
Soweit Theo Gerst zum Sandbag-Bericht über die Wirtschaftlichkeit von Braunkohlekraftwerken.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Kinder unter 12 Jahren bzw. mit einer Körpergröße von unter 1,50 Meter dürfen im Auto nur in einem Kindersitz mitfahren. Aber welche sind geeignet und welche eher nicht? Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
Marion Kühners aus dem oberschwäbischen Wolfegg ist zweifache Mutter. Kindersitze mussten her fürs Auto.
Da geht man natürlich schon auch ein bisschen danach, welche Marke ist auch teuer, weil man hofft und verspricht sich natürlich von einer teureren Marke, dass es eine bessere Qualität hat.
Das allerdings kann ein Trugschluss sein. Zwar erhielten jüngst beim ADAC-Test von 31 Kindersitzen und Babyschalen 29 Produkte gute Bewertungen, allerdings befand sich unter den Sitzen, die schlechte Bewertungen erhielten, auch einer, der rund 400 Euro kostet.
Gleichzeitig gibt es Kandidaten, die für unter 100 Euro zu haben sind und dabei von unseren Testern gute Urteile erhalten.
So Andreas Hölzl vom ADAC München. Der Kaufpreis alleine sagt somit wenig über die Qualität von Kindersitzen im Auto aus. Die wird, so heißt es beim ADAC und bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg übereinstimmend, von zwei anderen Kriterien bestimmt, nämlich von der Gesundheitsverträglichkeit der verwendeten Materialien und vom Aufprallschutz.
Hier gibt es mittlerweile natürlich relativ viele Schutzmechanismen, ob es den Kopf betrifft, ob die Beine abgesichert sind, inwiefern wird der auch fixiert, der Sitz.
So Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Antworten auf solche Fragen bezogen auf einen bestimmten Sitz finden Verbraucher in Testergebnissen des ADAC und der Stiftung Warentest. Ähnlich verhält es sich mit Informationen über die Materialien, aus denen ein Kindersitz besteht.
Gerade bei Kindersitzen kann es natürlich sein, wenn die Kinder sehr klein sind, dann gehen die mit dem Mund auch noch gerne an Materialien. Und wenn hier jetzt beispielsweise Weichmacher drinnen sind, dann wäre das gesundheitsschädlich für die Kinder.
Allerdings, Kind ist nicht gleich Kind. Wo sich ein einjähriger Knirps noch wohlfühlt, kann es für einen Erstklässler ganz schön eng werden.
Kindersitze für alle Altersgruppen, die haben natürlich die Gefahr, dass sie einfach einem zu kleinen Kind dann auch nicht dem entsprechenden Schutz oder Halt bieten. Also insofern bietet es sich an, für die jeweilige Altersgruppe auch den richtigen Sitz zu finden. Und ganz wichtig ist, dass man einfach auch ausprobiert.
Will heißen, das Kind sollte vor dem Kauf mal eine Runde Probe sitzen, so der Experte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Der rät vor dem Kauf eines Sitzes auch zu einem Blick auf das Auto, in das man den Kindersitz einbauen möchte. Das sollte nämlich, ebenso wie der Kindersitz selbst, ISOFIX-tauglich sein. ISOFIX, das ist ein standardisiertes Befestigungssystem für Kindersitze.
Und diese Sicherungsschienen sind genormt und sobald ein Kindersitz ISOFIX geeignet ist, kann ich ihn zumindest in diesem Fahrzeug anbringen.
Bleibt ein weiterer Trend. Immer mehr Kindersitze sind mit einem Alarmsystem ausgestattet. Wird ein Kind alleine im Auto zurückgelassen und entfernt sich der Fahrer zu weit vom Fahrzeug, ertönt ein akustisches Warnsignal, um auf das Kind im Auto aufmerksam zu machen und um zu verhindern, dass es im Sommer beispielsweise an Überhitzung leidet. Andreas Hölzl vom ADAC hält davon allerdings nicht allzu viel.
Unter anderem befürchten die Tester, dass sich Eltern zu sehr auf das Alarmsystem verlassen könnten. Und wirklich sicher sind Kinder nur dann, wenn sie auch für kurze Stopps nicht allein im Auto zurückbleiben.
Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Frieden in Afghanistan ist in Sicht. Gleich eine der Informationen am Mittag mit Ann-Kathrin Büsker. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Fürs Zuhören dankt Susanne Kuhlmann.